In jener Zeit trieb der Geist Jesus in die Wüste. Jesus blieb 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Liebe Schwestern und Brüder, beide Geschichten, die wir heute gehört haben, sind sehr bekannt. Die Geschichte von Noach fehlt in keiner Kinderbibel. Sie gibt auch ein schönes Leitbild, zum Beispiel für christliche Kindergärten, die sich gar nicht selten sogar Arche Noah nennen. Die Arche Noah steht für bunt wie der Regenbogen und vor allem vielgestaltig wie die Kinder, die in die Kindertagesstätte aufgenommen werden, vielgestaltig sind, jedes anders. In der heutigen Lesung aber haben wir gar nicht von der Arche selbst gehört, sondern von dem, was am Ende nach der Sintflut geschieht, nämlich von dem Bund, den Gott mit dem Noach schließt. Gott will, so heißt es, ab sofort die Menschheit von solchen vernichtenden Katastrophen verschonen. Nie wieder soll das Wasser die Erde so bedecken, dass alles verdirbt. Nicht nur die Menschheit soll geschont werden, auch die Tiere, die ja schon durch die Arche gerettet wurden, stehen unter Gottes Verheißung. Es heißt, dass Gott einen Bund schließt mit euch und den lebendigen Wesen bei euch. Ein Bund zwischen mir und der Erde. Ich finde es bemerkenswert, dass die Genesis-Erzählung ausdrücklich auch die Tiere und die ganze Erde in die Bundesverheißung einschließt. Als Papst Franziskus vor mittlerweile 9 Jahren seine Enzyklika Laudato Si geschrieben hat, hat er diese Perspektive aufgenommen. Den sorgenden Blick, den liebenden Blick Gottes auf all seine Kreatur, mit der er einen Bund schließt. Menschen, Tiere, Pflanzen, ja die ganze Erde mit ihren Meeren, Flüssen und Gebirgen. Oder wie dann Franz von Assisi in seinem Sonnengesang ausdrücken wird: Gelobt seist du, mein Herr, für unsere Schwester Mutter Erde, die uns erhält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt mit bunten Blumen und Kräutern. So viel zur ersten Lesung von der Bundeserzählung Gottes mit Noah und seiner Schöpfung. Nun im zweiten Text, im Evangelium, haben wir die Geschichte von Jesus in der Wüste gelesen. Während Noah sich mit zu viel Wasser plagen muss, plagt sich Jesus im Evangelium mit zu wenig Wasser. In der Geschichte des Noah liefert Gott seine Schöpfung der Sintflut aus, um Böses auszutilgen. Das ist der Sinn. Und mit Noah einen neuen Anfang zu machen. Eben jenen Bund zwischen Himmel und Erde, an den der Regenbogen bis heute erinnern soll. Aber was ist der Sinn der Geschichte Jesu in der Wüste? Warum setzt er sich der Hitze und der Dürre aus? Oder mit dem Evangelium gesprochen, warum treibt Gottes Geist Jesus in die Wüste? Manche Schriftgelehrte halten die Episode Jesu in der Wüste für eine Art Vorgriff auf all die Versuchungen, die Jesus im Laufe seines Lebens noch bewältigen muss. Bei Lukas, also im Lukas-Evangelium und im Matthäus-Evangelium, wird ausgeführt, welche Herausforderungen, welche Versuchungen das sind. Heute wurde nur gesagt, Satan versucht Jesus. Welche Versuchungen werden Jesus auf seinem Weg noch begegnen, die hier in der Wüste schon durch den Teufel vorausgegriffen werden? Es sind die typischen Versuchungen der Macht. Wenn du Sohn des Allmächtigen bist, dann zeig es. Später werden die Pharisäer, die hohen Priester, die Schriftgelehrten und nicht zuletzt die römischen Soldaten Jesus fragen: Was tust du, dass wir an dich glauben? Sie werden Jesus auf die Probe stellen und sie werden, als er gegeißelt und gefesselt das Kreuz auf sich nimmt, fragen: Wenn du der Sohn des Allmächtigen bist, dann steig doch herab von deinem Kreuz. Dann wollen wir gerne an dich glauben. Die Versuchungen der Wüste wären in dieser Interpretation also ein Vorgriff auf die Versuchungen der Passion mit ihren quälenden Fragen. Warum wehrt sich Jesus nicht, wenn er doch der Sohn des Allmächtigen ist? Warum verwandelt er nicht Steine in Brot, um die Massen hinter sich zu scharen? Warum fliegt er nicht einfach davon, wenn man ihn fesseln und ans Kreuz schlagen will? Wie ein Vorgriff auf diese Fragen fragt der Satan Jesus in der Wüste. Eine andere Lesart dieser Versuchungen wäre, sie als Probezeit Jesu zu verstehen. Probezeit im Sinn von Vorbereitung. Die Zeit in der Wüste hätte dann den Sinn, dass sich Jesus ganz auf seine Mission, die vor ihm liegt, besinnen soll. So wie manche heute Exerzitien machen, um sich auf eine besondere Aufgabe oder einen neuen Lebensabschnitt vorzubereiten. Die Zeitangabe von 40 Tagen, die Jesus in der Wüste verbracht hat, deutet an, dass es sich um eine heilige Zeit handelt. Sie erinnert daran, dass ja auch das Volk Israel 40 Jahre lang durch die Wüste ziehen musste, bis endlich die Zeit reif war, in das gelobte Land einzutreten. Ähnlich wie das Volk Israel muss Jesus in der Wüste existenzielle Grenzerfahrungen durchstehen. Dürre, Hitze am Tag, Kälte in der Nacht, wilde Tiere und damit einhergehend innere Nöte, Hunger, Durst, Einsamkeit, die Angst vor einem qualvollen Tod und nicht zuletzt die ständig wiederkehrende Frage: Warum muss ich leiden? Warum ausgerechnet ich? Schwestern und Brüder, auf diese Frage gibt es eigentlich nie eine gute Antwort. Im Markus-Evangelium wird auch nicht weiter geschildert, wie Jesus sich angesichts dieser Qualen verhält. Es gibt nur einen kleinen Satz, den wir heute gelesen haben und der aufmerken lässt. Und dieser Satz lautet: Und die Engel dienten ihm. Vielleicht ist diese Erfahrung angesichts Angst, Schmerzen und Durst von Gottes guten Engeln nicht verlassen zu sein, die eigentliche Vorbereitung für Jesu weitere Sendung. Mit dieser Erfahrung im Herzen kann Jesus sagen: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Weil Jesus in der Glut der Wüste die Erfahrung der Engel gemacht hat, deshalb kann er auch uns die frohe Botschaft verkünden. Der Menschensohn wird zwar leiden und sterben, aber er wird nicht verlassen sein. Er wird auferstehen. Ob wir die Wüstenzeit Jesu als eine Art Vorgriff verstehen, die auf noch ausstehende Versuchungen Jesu in der Begegnung mit Pharisäern, hohen Priestern oder römischen Soldaten stattfinden werden, oder ob wir die Wüste als Vorbereitung Jesu auf seine bevorstehende Sendung verstehen, eines wird deutlich: Jesus besteht in der Wüste. Mehr noch, die Wüste wird für ihn zu einem Ort des Heils. Daran können wir uns am heutigen ersten Fastensonntag erinnern. Denn jede Fastenzeit ist ja ein Gleichnis auf diese Wüste, durch die Jesus gegangen ist und die wir auch in unserem eigenen Leben immer mal wieder, manchmal länger, manchmal kürzer durchleiden müssen. Und deshalb ist jede Fastenzeit auch eine Zeit der Verheißung, dass die Wüste nicht nur ein Schreckensort ist, sondern auch ein Ort des Heils. Dass da Engel sind, auf die wir hoffen dürfen, und dass da Christus uns vorangeht, durch die Dürren unseres Lebens hindurch, zum ewigen Leben. Amen.